kleiner Hinweis, bevor die Podcast-Folge startet. Diese Podcast-Folge haben wir in zwei Teile gesetzt. Heute hören Sie den Teil 1. Viel Spaß.
Hallo liebe Neuköllnerinnen, liebe Berlinerinnen und Zuhörerinnen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Feierabendfunk-Podcast-Folge. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage Endometriose und die Folgen. Dazu habe ich eine tolle Expertin eingeladen, Frau Professor Dr. Silvia Mexner von der Charité Berlin. Kurz zu ihrer Person. Frau Professor Mexner studierte Humanmedizin an der Freien Universität Berlin und promovierte 2001 am Institut für Biochemie. Seit 2001 ist sie an der Klinik für Gynäkologie Charité beschäftigt, wo sie derzeit am Campus Virchow-Klinikum als Oberärztin tätig ist. Seit 2005 leitet sie das Endometriose-Forschungslabor der Charité, seit 2014 das dortige Endometriose-Zentrum. 2019 wurde sie zur Professorin für Endometriose-Forschung berufen. Frau Dr. Mexner leitet viele Forschungsprojekte und klinische Studien rund um die Pathogenese und Schmerzmechanismen der Endometriose. Wir freuen uns sehr, dass sie heute unser Feierabendfunk-Podcast-Gast ist. Was für ein Zungenbrecher. Hallo Frau Professorin Dr. Silvia Mexner.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
Liebe Frau Professorin Mexner, bevor wir mit meinen konkreten Fragen beginnen, würde ich zuvor gern allgemein auf die Endometriose zu sprechen kommen. Die Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Könnten Sie uns diese Erkrankung nochmal erklären? Um was für eine Erkrankung handelt es sich dabei?
Ja, das ist tatsächlich erstaunlich, dass es, obwohl es so häufig ist, so unbekannt ist. Weil wenn wir jetzt auf der Straße fragen würden, kennen Sie Diabetes, dann würde ja jeder sofort sagen, ja. Deswegen sehr gerne erkläre ich das nochmal. Also bei Endometriose handelt es sich um das Vorkommen von Gebärmutterschleimhautähnlichem Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle. Denn normalerweise gehört die Gebärmutterschleimhaut ja wirklich nur in die Gebärmutterhöhle, blutet einmal im Monat nach außen ab über die Scheide und nur dort gehört sie hin. Und wenn sie jetzt sich an anderer Stelle ansiedelt, in der Gebärmuttermuskelwand zum Beispiel, sagen wir dazu Adenomyose, oder im kleinen Becken, dann sagen wir dazu Endometriose, dann ist sie dort fehl angesiedelt und kann dann dort auch Probleme machen.
Wie kommt es zu dieser fehlgeleiteten, sagen wir mal, Situation? Ist das genetisch bedingt? Weiß man was darüber?
Ja, da sind sehr, sehr viele Spekulationen im Umlauf. Tatsächlich glaube ich persönlich, dass es sich um eine primäre Erkrankung der Gebärmutter handelt, die vielleicht ursprünglich gar nicht mal eine Anlage war, die zu einer Erkrankung geführt hat. Aber heutzutage ist unser Leben ja doch sehr unterschiedlich im Vergleich zu dem, wie wir es mal im Mittelalter oder als Naturvolk haben, weil wir heutzutage sehr, sehr, sehr viel häufiger bluten, als das noch ganz früher der Fall war. Also, um das vielleicht noch ein bisschen besser zu erklären, die Gebärmutter ist auch ein Muskel. Dieser Muskel bewegt sich. Wenn nämlich die Menstruationsblutung ist, dann muss die Blutung ja herausgebracht werden. Das Gewebe muss herausgebracht werden. Und wir haben die Gebärmutterschleimhaut und wir haben die Muskulatur. Und dazwischen ist keine Verschiebeschicht. Also wenn es dort zu Krämpfen kommt, dann können dort auch Mikrorisse entstehen. Und an der Stelle werden dann Gewebsdefekte gesetzt oder diese Gewebsdefekte lösen auch Reparaturmechanismen aus, damit das alles wieder heilt. Und das ist wahrscheinlich die Grundlage für Endometriose. Und zwar ist es so, dass Frauen, die Endometriose entwickeln, oft von Anfang an sehr, sehr starke Regelschmerzen haben. Und man aus Untersuchungen weiß, dass die Gebärmutterkrämpfe, also auch mechanisch gesehen, sehr stark sind. Die haben sehr hohe Drücke, Druckaufbau in der Gebärmutter. Das wurde sehr gut von der Arbeitsgruppe um Professor Leindecker heißt der, untersucht. Und der hat dann auch postuliert, dass ganz ursprünglich, als wir noch in einer Zeit lebten, in der Frauen relativ früh auch ihre reproduktive Aufgabe sozusagen, die Schwangerschaft oder die Reproduktion sofort nachgekommen sind, sobald sie in dem Alter waren, was wir natürlich selbstverständlich heutzutage nicht mehr wollen, Teenager-Schwangerschaften, aber so war das ja früher, dass zu der Zeit eine gut funktionierende Gebärmutter auch überlebensnotwendig war. Denn das eine ist natürlich das Schwangerwerden und das andere ist das Schwangerbleiben. Und das nächste ist natürlich auch, dass die Schwangerschaft gut beendet werden muss, dass ein Kind dann auch ausgetrieben wird von der Gebärmutter, die ja die Wehentätigkeit auch durch oder verantwortlich ist, ja, sagen wir mal. Und wenn man ganz früher eine Wehenschwäche hatte oder das Kind eben im Geburtskanal stecken blieb, also ein Geburtsstillstand, es dazu kam, dann bedeutete das auch der Tod für Mutter und Kind, weil es gab ja keine andere Lösung, das Kind herauszuholen. Und genauso ist auch die Nachgeburtsperiode eine sehr, sehr, sehr gefährliche Phase für die Frau, in der man auch leicht verbluten kann. Ja, das sehen wir ja immer noch in Drittweltländern, wo die Versorgung nicht so gegeben ist. Also die Gebärmutter als Muskel hat unterschiedliche Aufgaben und ist oft unterschiedlich gefragt. Und möglicherweise hatten solche Frauen, die aber eine gut funktionierende Gebärmutter hatten, früher einen Überlebensvorteil gegenüber anderen, wo die eben schwächer war. Und es kann schon sein, dass wir deswegen, dass solche Frauen, die solch eine Veranlagung haben, mit evolutionsbedingt mitgebracht haben, jetzt eben stärkere Gebärmutterkrämpfe durchläuft als andere. Und da wir heutzutage eben, ja, in den 70er Jahren sind die Frauen noch um das 20. Lebensjahr herum schwanger geworden. Heutzutage hat sich das noch weiter nach hinten verlegt, um das 30. Lebensjahr. Da macht nun also die Gebärmutter zwischenzeitlich 200 Menstruationsblutungen durch. Und das ist im Grunde genommen wie so eine, ja, Autotraumatisierung.
Verstehe.
Auf jeden Fall, dort spielt es mit eine Rolle, dass die Gebärmutter durch diese starken Krämpfe es dazu kommt, dass eben Stammzellen dort aktiviert werden. Und wenn Stammzellen, sicherlich nicht bei jeder Frau, aber wenn eben solche Stammzellen aktiviert werden, dann können die in die Gebärmuttermuskulatur abwandern und dort eben solche Läsionen bilden oder durch die Eileiter in den Bauchraum. Und das ist eben eine der Theorien, von der ich glaube, dass sie auf jeden Fall auch eine große Rolle spielt, weil das einfach den klinischen Alltag so gut widerspiegelt, weil sehr viele Frauen von Beginn an eben stärkste Regelschmerzen haben und sie wissen, dass das Risiko an Endometriose zu erkranken mit den Menstruationszyklen im Zusammenhang steht, mit der Dauer und Stärke der Dysmenorrhoe, der Regelschmerzen und dem Vorliegen einer Adenomyose. Wenn diese Faktoren zusammenkommen, hat die Frau ein sehr hohes Risiko, Endometriose zu entwickeln.
Ist denn die Endometriose als Krankheit heutzutage offiziell anerkannt? Also gibt es da...
Ja, unbedingt. Ja, doch. Das ist ja auch schon lange. Es ist nur so, dass sie von außen so schwer zu sehen ist, weil es nicht unbedingt so leicht ist, Organveränderungen tatsächlich in der Frühphase dieser Erkrankung ist es oft so, dass man gar nichts sehen kann als Gynäkologe, weder tasten noch sehen mit dem Ultraschall. Also man muss schon sehr erfahren sein, um das dann zu sehen tatsächlich. Dann ist das andere Problem ja die ganze Schmerzanamnese, das muss man halt auch alles gut erfragen. Im Laufe der Zeit entwickeln die Frauen sehr komplexe Beschwerden. Und deswegen ist es oft eben nur dann gesehen und dann auch diagnostiziert, wenn man eine Operation macht und eine Bauchspiegelung macht. Und da ist die Erkrankung als solches schon sehr, sehr lange auch bekannt. Und also wie gesagt, als ich vor 20 Jahren an der Charité angefangen hatte, da kam damals mein damaliger Oberarzt auch auf mich zu, weil ich eben in der Biochemie promoviert hatte und hat gesagt, Mensch, ich habe eine neue Forschungsidee, wollen wir nicht Endometriose erforschen? Da habe ich damals gedacht, Gebärmutter, Schleimhautinsel, ach, das ist ja nicht so spannend. Aber er hat mich dann überredet, da irgendwie ins Labor zu gehen. Und dann habe ich nur nach 2 Wochen habe ich dann schon festgestellt, ah ja, mein Gott, die Erkrankung als solches, die kennt man schon, aber man weiß nicht viel darüber, wie das entsteht, warum das solche unglaublichen Schmerzen machen kann. Das war halt völlig unverstanden, weil die Operateure, also ja, die gucken halt rein, die nehmen was raus und dann ist es für die erledigt. Und das ist sich eigentlich eine ganz, ganz, ganz komplexe chronische Erkrankung handelt, die A, schon lange vor der Diagnose aktiv war und danach auch noch weitergeht, das ist jetzt alles erst in den letzten Jahren so mehr und mehr zusammengepuzzelt worden, weil wenn ein Operateur einer Frau operiert, dann sieht er sie nicht sofort wieder oder hat den Verlauf nicht vor Augen. Mhm. Sie geht zurück zu ihrem Frauenarzt, der Ärztin, und dann weiß der gar nicht so recht, hat er nicht unbedingt eine Rückmeldung, wie es ihr dann weitergeht. Und das ist ein Problem. Und dann war viele Jahre so sehr das operative Management im Vordergrund, weil die Operateure eben gedacht haben, dann wächst es vielleicht wieder nach, dann nimmt man es eben wieder raus. Aber dass das jetzt nicht die Lösung ist, das muss man erst lernen.
Sehr, also schön, wie Sie das erklären. Also eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Und würden Sie sagen, 20 Jahre Forschung, wenn Sie jetzt zurückblicken, die Anfänge und wo Sie heute stehen, ist man in dem Bereich einen wesentlichen Schritt nach vorne gekommen? Oder sagen Sie, da gibt es auf jeden Fall noch unheimlich viel Luft nach oben? Und was muss eigentlich passieren, damit man noch bessere Erkenntnisse gewinnt? Was benötigen Sie dafür? Mehr Geld?
Ja, Geld. Ich brauche Geld.
Wie viel braucht man denn
ja,
so?
Ja, also leider ist es so, dass im Grunde genommen sich gar nichts getan hat. Also so will ich das auch nicht stehen lassen, aber es gibt zum Beispiel...
Ist ja sehr ernüchternd, ne? Wenn man jetzt
zurückgeht. Sehr ernüchternd, wirklich. Sehr ernüchternd gibt es auch auf unseren Kongressen.
So viele junge Frauen leiden und traurig, dass man...
Ja. Also es ist Katastrophe, ja. Es ist so, dass die Forschung an der Erkrankung sehr schwierig ist, weil sie jetzt nicht einfach wie eine Krebszelle von einem Brustkrebs zum Beispiel, kann man einzelne Zellen nehmen und die in eine Zellkultur geben und dann wachsen diese Zellen zum Beispiel. Ja. Und dann kann man bestimmte Medikamente daran testen, gucken, Chemotherapie, verschiedene Chemotherapien kann man darauf geben und kann dann, wenn man eben in so einer Zellkulturschale die immer wieder nachwachsen lassen kann, solche Krebszellen, dann kann man verschiedene Pathways untersuchen, verschiedene. So hat man herausgekriegt, dass bestimmte Wachstumsfaktoren dort exprimiert werden, also auf der Zelloberfläche Rezeptoren vorkommen. Und dann kann man Antikörpertherapien zum Beispiel entwickeln.
Ja.
Da hat man sehr viel in der Krebstherapie sehr, sehr gute Fortschritte gemacht, was personalisierte individuelle Therapiestrategien angeht. Also das ist ein ganz großer Vorteil. Oder genauso kann man eben so ein Krebszellen auch in Mäuse oder in Tiere überführen und dann wachsen die dort eben auch und man kann das auch besser untersuchen. Und das ist das Problem. Ein großer Vorteil dieser Endometriose ist zwar, dass sie gutartig ist. Ja, sie ist unbedingt gutartig. Und das ist ja auch gut.
Ohne Ausnahme. Das sind gutartige Zellen ohne Ausnahme. Es gibt keine bösartige
Endometriose. Es gibt ganz selten schon die bösartige Entartung. Das ist ein Thema für sich. Okay. Aber super selten. Das ist jetzt nichts, was mich in meiner Klinik begleitet. So, ne? Das sind eher absolute Ausnahmesituationen. Da braucht man im Grunde genommen als Endometriose-Patientin keine Angst haben, dass man da jetzt eine Krebsvorstufe zum Beispiel mit sich herumträgt. Aber obwohl die gutartig sind, diese Herde, können sie in andere Organe hineinwachsen. Sie können in den Darm hineinwachsen, an den Harnleiter reinwachsen, in die Blase, die Gebärmutterwand, und sie zerstören damit Organe. Und sie führen zu ausgedehnter Entzündung im Bauchraum. Und das macht das so komplex. Es ist nämlich, jede Situation ist individuell anders. Es ähnelt, im Groben kann man das schon grob einteilen, aber es ist sehr, sehr vielfältig, das klinische Erscheinungsbild. Und damit dann eben auch die ganze Situation dieser Patientin.
Oh, das ist
sehr
ja
individuell unterschiedlich. Und da wir nun weder ein Zellkulturmodell haben oder Tiermodellen, vernünftiges, ist die Forschung so schwer. Und natürlich hat man sich behelfsmäßig Gebärmutterschleimhautzellkulturen genommen von Frauen mit Endometriose oder Zellen von Frauen mit Endometriose in Mäuse eingebracht oder verschiedenste Dinge probiert. Und da haben auch viele Forscher Forschung dran gemacht. Aber am Ende des Tages ist leider nichts wirklich auf den Menschen zurückübertragbar gewesen. Das nennt man translationale Forschung. Also etwas, was man eben Grundlagenforschungslabor erarbeitet, dass das dann wieder auch translational zurückgebracht werden kann in die menschliche Situation. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem in der Forschung der Endometriose. Und deswegen ist die Forschung auch wirklich, da gab es in Mausmodellen funktioniert immer alles. Und wenn man dann verschiedene Grüntee-Extrakte meinetwegen untersucht, die hemmen in einem Mausmodell, wo man Schleimhaut eben in den Bauchraum gegeben hat einer Maus, dann wachsen diese Herde dort nicht so gut. Aber beim Menschen ist das eben alles dann doch wieder komplexer. Und das macht die Forschung sehr, sehr schwierig und deswegen müssen wir eigentlich zurück in die Forschung an Menschen. Mhm. Und das ist wiederum ja noch schwieriger, ne? Also Dinge an Menschen direkt zu untersuchen. Dazu, es muss dann eigentlich sehr gute Kliniker geben, die aber auch ein Verständnis für die Forschung haben. Denn das sind ja, wir als Kliniker sind keine Biologen und können nicht unbedingt auch gut forschen. Und das habe ich nun zufällig vereint, damals, weil ich eine Grundlagenforschung in der Biochemie gemacht habe und damit die Methoden der Grundlagenforschung kannte und ich dann auch Gelegenheit hatte, dieses Forschungslabor damals gemeinsam mit anderen Kollegen natürlich an der Charité aufzubauen. Und da haben wir eben sehr viele gute Erkenntnisse gewinnen können, die vorher wirklich absolut unbekannt sind. Zum Beispiel, wie wirklich diese wie die Schmerzmechanismen ablaufen, warum die Bauchfellherde solche starken Schmerzen machen können überhaupt. Wir haben also nachgewiesen, dass dort Nervenfasern einwachsen, dass die moduliert werden, dass die Immunzellen anders funktionieren, also dass das Immunsystem auch eine große Rolle spielt. Wir haben das mit diesen Stammzellen zum Beispiel in der Gebärmutter gefunden. Das sind alles so Bausteine, die weltweit auch tatsächlich das Verständnis durchaus verändert haben für diese Erkrankung und wir besser verstehen, was dort alles passiert. Aber leider, das, worauf es ankommt, nämlich eine neue Therapie zu finden, die das löst das Problem, das ist bislang nicht gelungen.
Wo würden Sie sagen, wenn Sie sich jetzt den aktuellen Stand der Forschung jetzt betrachten, von 1 bis 10? 10 ist, wir haben alle Fragen beantwortet, wir haben für jedes Problem eine Lösung und 0 ist, wir stehen ganz am Anfang. Wo steht die Forschung aktuell? Was würden Sie sagen, wo, wenn Sie es beziffern müssten?
Das ist eine sehr gute Frage. Nicht so darüber nachdenke, stehen wir eigentlich bei 1 oder 2 tatsächlich, nein, weil wir noch nicht den Beweis haben, dass das jetzt zum Beispiel eine Stammzellerkrankung ist. Und solange wir jetzt die Pathogenese, also wirklich den Ursprung dieser Erkrankung nicht richtig kennen, werden wir auch noch sehr, sehr, sehr lange im Trüben fischen, weil die derzeitigen Therapien, die es gibt, die sind rein symptomatisch. Also das, was man im Moment macht, ist, wir wissen, das ist eine hormonabhängige Erkrankung, die mit dem Zyklus einhergeht. Na, also wir haben im Eierstock die Eizellreifung und dort werden im Zuge dessen werden Östrogene gebildet. Die braucht die Gebärmutterschleimhaut, damit sie wieder aufgebaut wird. Und die Idee ist natürlich, dass die Gebärmutter vorzubereiten auf das befruchtete Ei, was sich ja dann einnisten soll. Das ist der Zyklus. Jeden Monat aufs Neue gibt die Gebärmutter alles, um bereit zu sein, ein befruchtetes Ei aufnehmen zu können. Und dazu sind sehr viel Östrogene erforderlich, die wir im Blut haben, die in den Eierstöcken gebildet werden. Ist auch völlig normal. Aber alle Endometrioseherde sozusagen reagieren genauso darauf, bauen sich auf, um dann, wenn es dann zur Menstruationsblutung wenn es dann dazu kommt, auch zu reagieren auf den Hormonabfall dann wieder. Es kommt zur Freisetzung von Schmerzbotenstoffen, von Wachstumsfaktoren und allen möglichen Substanzen. Und das verursacht dann die zyklischen Schmerzen. Die Frauen haben in der Regel am Anfang auf jeden Fall stärkste Regelschmerzen, haben auch zyklische Unterbauchschmerzen, dann noch Schmerzen beim Wasserlassen, Stuhlgang während der Tage, beim Geschlechtsverkehr. Und weil das dann eben auch so eine Entzündungsreaktion macht, kann es eben auch die Fruchtbarkeit einschränken. Und was wir jetzt im Moment machen, ist, wir stoppen den Eisprung mit Hilfe von hormonellen Therapien, Gestagenmonopräparaten oder auch der kombinierten Pille. Das ist eine rein symptomatische Therapie, um den Prozess in einen Dornröschenschlaf zu schicken. Also einfach zu unterbrechen.
Stehe.
So wie man das bei einer Schwangerschaft dann auch unterbrochen hat. Ne? Also den Zyklus.
Und darf ich dazu fragen?
Das ist natürlich ist nicht so befriedigend. Die Frauen, das ist für die auch keine gute Lösung, weil Frauen möchten jetzt auch nicht alle gerne Hormone nehmen. Aber im Moment haben wir nicht wirklich was Besseres.
Hören dann die Schmerzen auf, wenn man das unterbricht, oder hat man das unterbrochen, aber man muss trotzdem mit den Schmerzen, oder die Frau muss weiterleben damit?
Nee, das ist dann tatsächlich so, dass wenn man diesen Eisprung unterbricht, dass Frauen, die vorher schlimmste, stärkste Schmerzen gehabt haben, zyklisch, dass die dann komplett beschwerdefrei sein können.
Okay, das ist ja immerhin
das ein... Das ist manchmal extrem beeindruckend. Wir hatten vor kurzem eine Patientin, die aus Magdeburg kam, und die hatte eine sehr, sehr seltene Form der paravertebralen Endometriose. Also die Endometriose ist bei dieser Frau am Nervus femoralis gewachsen. Das ist der Hauptnerv, der das Bein versorgt. Ganz selten, ja. Sowas gibt es ganz selten. Und die hatte schlimmste Schmerzen. Die konnte 2 Wochen im Monat nicht laufen. Und wir hatten sie richtig stationär da und haben das mit den Radiologen, mit den Weichteiltumorexperten besprochen, mit den Neurologen, weil das auch rein operativ extrem schwierig war, da jetzt an den Nerven die Endometriose abzuoperieren. Und wir haben ihr eine Hormontherapie, auch eine Gestagenmonotherapie gegeben, erstmal, um überhaupt auch uns alle besprechen zu können und planen zu können, weil das war wirklich interdisziplinär zu organisieren alles. Und sie schrieb mir dann, sie ist komplett beschwerdefrei. Komplett. Sie konnte alle ihre Schmerzmittel absetzen.
Ja, aber wie sie es so erzählen, da wurde einem erstmal klar, wie interdisziplinär man arbeiten muss, wie alle Fachabteilungen zusammenarbeiten müssen, um diese Diagnose, wie sind sie überhaupt auf die Diagnose gekommen, dass es wirklich daher rührt. Das ist ja das Suchen in einem Nadel in einem Heuhaufen.
Zyklisch kann man dazu nur sagen. Sie hatte es immer während ihrer Tage. Und alles, was wirklich, es gibt auch Frauen, die haben Zwerchfellendometriose, die haben dann zyklische Schulterschmerzen. Und da kommt es natürlich auch vor, dass man mal zum Orthopäden geht. Und wenn der Orthopäde da nicht weiß, dann macht er eine Arthroskopie von dem Schultergelenk und wundert sich dann, dass er nicht sieht. Ne?
Ja, das ist ja schon mal gut. Die meisten schicken einen gleich zu einer Physiotherapie und dann kriegst du eine Sportsalbe und dann steht man dann da. Wenn man dann, das muss ja wirklich, da muss man nicht die Zeit lassen und auch so weit denken und sagen, okay, so komplex denken. Haben denn alle, also Sie sagen, wir sind ja beim Erkenntnisstand zwischen 1 und 2, aber da sind ja auch schon viele...
Die Grundlagen, genau.
Wissen denn die meisten... sagen wir mal, behandelnden Ärzte, Frauenärzte oder Orthopäden, sind die alle gleich informiert, dass dann sozusagen irgendwann die rote Lampe im Hinterkopf irgendwo aufgeht und sagt, ey, warte mal, da könnte das doch sein. Vielleicht denke ich mal ganz anders. Vielleicht rührt der Schmerz aus einer ganz anderen Richtung.
Nee, leider nicht. Also es ist halt schon so, wenn man das jetzt Frauenärzten, also von Orthopäden mal noch mal ganz abgesehen, ne?
Ja,
aber die Frauenärzten, wenn man den Frauenärzten das schon so sagt, die zyklische, also schwerste Dysmenorrhoe, diese Symptome aufzählt, dann denkt schon jeder Gynäkologe auch an Endometriose. Aber die Realität zeigt eben, dass es von Beginn der Beschwerden bis zur Diagnose nach wie vor 10 Jahre dauert. Also das dann, und das ist halt so, dass die Frauen, wie gesagt, von Anfang an Regelschmerzen haben, aber am Anfang haben eben auch 80% aller jungen Frauen haben Regelschmerzen. Also fängt es da am Anfang schon mal an, wirklich eine junge Frau zu begleiten und zu merken, wann ist denn dieser Regelschmerz noch in Ordnung und wann ist er doch eher pathologisch. Und da bin ich auch enttäuscht, dass ich bilde mir jetzt so ein, ich bin ja nicht niedergelassen, ne? Ich darf auch nicht, wenn im Glashaus sitzt, darf nicht mit Stein werfen. Aber
ich verstehe.
Ich stelle es mir aber irgendwie so vor, dass wenn man natürlich seine Patientinnen begleitet über Jahre, und das immer wieder ein Thema ist. Aber es ist eben so, in der normalen Praxis hat man 10 Minuten Zeit pro Patientin. Ansonsten arbeitet die Praxis nicht mehr wirtschaftlich. Verstehe. Und wenn man dann jemand nur einmal im Jahr sieht, und das eben vielleicht anfangs mal gesagt wurde, aber die Frau selber dann ja auch irgendwann resigniert und sagt, ja, alle sagen, es ist normal, musst du mit leben, ja, das sagt ja die Mutter, das Umfeld, die Schule. Dann denkt die irgendwann, naja, gut, dann ist es halt normal, da muss ich wohl damit leben. Und erzählt es vielleicht auch nicht immer wieder neu, von sich aus. Wissen Sie, Frau Doktor oder Herr Doktor, wissen Sie, meine Regelschmerzen sind aber immer noch so schlimm, ne? Also das, ja, also da fehlt es wirklich an Kommunikation, auch von Seiten der Ärzte. Da würde man sich wirklich so ein Screening, wie so eine Kinderjugend-Untersuchung müsste eigentlich auch der Frauenarzt da das als Muss haben, diese Dinge immer wieder abfragen zu müssen. Aber im Moment gibt es da quasi keine Abrechnungsziffer. Damit will ich das nicht entschuldigen, aber damit, das ist die Situation einfach. Wir haben ja ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem, aber da gibt es eben doch hin und wieder Lücken. Und das scheint wirklich eine zu sein, denn das ist die knallharte Realität. Die Frauen laufen 10 Jahre im Mittel damit rum. Und wenn sie dann wirklich nochmal wieder zu einem neuen Arzt gehen, weil die wechseln dann auch, ja auch, ist ja auch logisch, wer nicht gehört wird in seinen Beschwerden, der geht dann halt zu einem nächsten, dann wird es halt mit der Zeit auch mehr und mehr diffuser, weil man reagiert natürlich auch auf so schwere Schmerzen. Die Endometriose kann auch ihren Charakter verändern. Es kann auch mehr zu Dauerschmerzen kommen, immer zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, zu Schmerzen beim Wasserlassen, Stuhlgang, auch unabhängig der Regel. Dann haben wir hier so ein Endobelly, also mehr und mehr auch so ein Phänomen, dass das zu so einem Blähbauch kommt, der die arg belastet, was wiederum eher ja der Gastroenterologe besucht wird, als der Frauenarzt damit konfrontiert wird. Und so entsteht dann eine Situation, wo man zum Teil ein sehr, sehr diffuses Beschwerdebild haben kann. Ja, und wenn man dann jemanden als allererstes kennenlernt wieder, dann ist es manchmal so diffus, dass wenn man da nicht die Geduld und Zeit hat, das alles wieder auseinander zu klambüsern, also chronologisch eigentlich aufzuarbeiten.
Verstehe, was für eine
Arbeit. Ich fange immer von Anfang an an. Ne? Da sind die dann auch manchmal ganz irritiert, die Frauen, weil ich dann sage, Moment mal, ja, alles okay. Ne? Die sprudeln das erstmal mit ihren ganzen Beschwerden raus. Und dann sage ich, wir müssen aber noch, ich muss das besser verstehen, wie war es mit Ihrer ersten Regel, wie war es, als Sie damals eine Pille genommen haben, wie lange haben Sie das so gemacht, was war, als Sie sie abgesetzt haben, was war dann. Und dann versteht man das viel besser, aber das braucht dann halt richtig, richtig Zeit. Und die haben die Niedergelassenen nicht. Und deswegen sagen die dann oft, wenn jemand so diffuse Geschichte hat, im Grunde genommen, ah ja, ist ja psychosomatisch.
Ja, das ist immer das, ja. Verstehe. Wow, das ist sehr beeindruckend. Das ist das Problem. Sagen Sie, können Sie es nochmal kurz reduzieren? Also wenn es überhaupt möglich ist, was ist denn wirklich konkret, kann man das sagen, der konkrete Unterschied zu normalen Unterleibsschmerzen und Menschen, also und beziehungsweise Menstruationsschmerzen und wo man sagt, naja, das könnte schon in Richtung Endometriose gehen.
Sehr geehrte Damen und Herren, leider endet hier der erste Teil der Folge Endometriose. Und wie Frau Professor Silvia Mexner auf diese spannende letzte Frage geantwortet hat, das erfahren wir in der morgigen Folge Teil 2. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Serkan Çetinkaya. Bis bald.